Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Hallo Anna.
Hallo Christian.
Christian Bale und Terrence Malick, die machen gemeinsame Sache. Eine gute Idee?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich leider direkt mit Nein beantworten muss. Night of Cups lief auf der Berlinale in diesem Jahr und ja, wir waren doch sehr, sehr versucht, ein Trinkspiel um 9 Uhr morgens in der Pressevorführung aus diesem Film zu machen. Denn immer, wenn Christian Bale über Gott redet, man ihn von hinten sieht oder seine Hand irgendwo drüber streicht, dann wäre uns wirklich nach einem Schnaps zumute gewesen. Terrence Malick ist ja dieses Phantom in Hollywood. Der hat eine riesengroße Fangemeinde und macht echt merkwürdige Filme. To the Wonder war sein letzter mit Ben Affleck, davor Tree of Life mit Brad Pitt. Er macht vor allem auch nicht viele Filme, aber wenn dann mal einer mit ihm kommt, wollen alle mit ihm drehen. Deswegen sind hier jetzt eben neben Christian Bale auch Natalie Portman und Cate Blanchett mit dabei. Die Stars stehen wirklich ein bisschen Schlange. Und das, obwohl sie vorher nie auch wirklich ein Drehbuch bekommen und überhaupt nicht wissen, worauf sie sich in diesem Film eigentlich einlassen. Und das merkt man Christian Bale dann hier auch so ein bisschen an, denn es fällt eigentlich unglaublich schwer zu sagen, worum es überhaupt geht. Der Film beginnt mit einem Erdbeben, Christian Bale in einem durchdesignten Apartment, der von sich selbst als Off-Kommentar erzählt. Ja, der macht den ganzen Film eigentlich nichts anderes, als am Strand oder wahlweise durch die Wüste zu gehen oder durch sehr, sehr schöne Villen. Er treibt sich auf Partys rum, ja, und über das Leben zu sinnieren. Und das klingt wirklich genauso abschreckend, wie es am Ende dann auch ist. Es ist mehr oder weniger so eine Variation einer verfilmten amerikanischen Schöner Wohnen, bei der am Ende tatsächlich nur der Alkohol geholfen hätte.
Dann startet aber auch 45 Years, ein Film über eine Ehe, kann man sagen. Was muss man dazu wissen?
Dazu muss man wissen, dass es auf der Berlinale mit der beste Film war und das ist ein Gefühl, was sich da aufgetan hat, was eigentlich auch noch anhält, weil dieser Film einfach wunderschön ist und auch wunderschön traurig ist. Es ist eigentlich eine ganz alte Liebesgeschichte, ein Liebespaar seit 45 Jahren verheiratet, gerade in den Vorbereitungen für diesen Hochzeitstag, und die sind wirklich eingespielt. Die wohnen in einem englischen Landhaus, sie haben eine Morgenroutine, sie steht am Spülbecken, macht den Tee für ihn, schmiert ihm das Toast, während er sich draußen um die Rosen kümmert. Das ist wirklich ein Film, eine Ehe, in der alles sitzt, jeder einzelne kleine Handgriff, bis dann natürlich ein Moment kommt, in dem alles aus dem Ruder zu laufen droht. Und dieser Moment kommt in Form eines Briefes. Denn er hatte vor 45 Jahren vor dieser Ehe eine Beziehung zu einer Frau, die bei einem Bergunglück ums Leben gekommen ist. Sie ist in eine Felsspalte gefallen, in den Alpen, im Eis. Ihre Leiche wurde nie geborgen, und jetzt, 45 Jahre später, dank der Klimaerwärmung wird diese Leiche gefunden, und allein das Auftauchen einer verflossenen Liebe lässt hier alles ins Wanken geraten, und es ist großartig gespielt. Charlotte Rampling hat ganz, ganz feine Gesichtszüge, und es gibt einen Moment im Film, in dem man eigentlich denkt, sie haben diese Krise überwunden und sie einfach nur dasteht mit einem leeren Blick, und man merkt, aufgrund eines ganz, ganz kleinen Ereignisses, was ganz lange zurückliegt, sind diese 45 Jahre Ehe eigentlich obsolet geworden, weil sie nicht mehr weiß, ob sie ihren Mann überhaupt noch lieben kann. Also das ist wirklich ein Drama, ausgezeichnet auf der Berlinale, auch für die Darstellerpreise vollkommen zu Recht. Man darf sich hier jetzt nicht abschrecken lassen davon, dass die Protagonisten vielleicht schon jenseits der 60 oder der 70 sind. Es ist keiner dieser klassischen Silver-Ager-Filme, sondern ein ganz, ganz tolles Liebesdrama von Andrew Hay, bei dem ich in dieser Woche sage, beide Daumen hoch.
Ist gemerkt. Und dann gibt's noch einen dritten, Kill the Messenger. Das ist ein Film über einen Investigativjournalisten und eine wahre Geschichte, wenn man mal ein bisschen googelt. Was ist da das Thema?
Das Thema ist hier ein Drogenkonflikt bzw. ein Drogenkrieg der 80er, der eigentlich eher von der CIA gefördert werden sollte, nämlich die Drogenmafia in Nicaragua. Die CIA hat mit ihr zusammengearbeitet, und damit haben sie eigentlich den Drogenmarkt in Kalifornien bzw. in Los Angeles finanziert. Und diese Geschichte deckt ein Journalist auf, Gary Webb, der findet aufgrund eines Insider-Tipps mehr oder weniger Akten, die darauf hinweisen, dass hier wirklich eine Verschwörung zugrunde liegt. Es ist unglaublich brisant, und er veröffentlicht eine ganze Artikelserie dazu in seiner Zeitung. Das ist eine vergleichsweise relativ kleine Zeitung, in der er arbeitet, und große Medien wie die Washington Post, die LA Times und auch die New York Times, die sind auf diesen Coup, der ihm da gelingt, unglaublich eifersüchtig, und anstatt weiter zu recherchieren, recherchieren an der Artikelserie, die er veröffentlicht hat, nicht nur in der Zeitung, sondern parallel auch im Internet. 1996, damals war er einer der ersten, der das so gemacht hat. Und diese großen Medien, die stürzen sich auf ihn und versuchen, ihn auseinanderzunehmen, anstatt weiter zu recherchieren an dieser Geschichte. In der Hauptrolle ist Jeremy Renner und der hat den Film auch mitproduziert und er spielt diesen Rap unglaublich verbissen. So eine Spur zu überheblich, so zwischen Neugier, Arroganz und Tatendrang. So ein bisschen, als würde er uns als Zuschauer sagen wollen, dass er mehr kann, als er in den letzten Jahren gemacht hat, nämlich die Avengers-Filme als Hawkeye. Er ist ja Oscar-nominiert für The Hurt Locker. Und das ist so ein bisschen, der Film hat ein relativ schwaches Drehbuch. Er versteht sich nicht darauf, diese komplexen Recherchen im Drogensumpf Nicaraguas und diese eisernen Wände des CIA in einen schlüssigen Zusammenhang zu bringen. Der Fluss der Erzählung ist unglaublich zäh. Dann ist das Ganze noch mit so einer Handkamera größtenteils gefilmt, damit wir als Zuschauer auch das Gefühl haben, wir sind immer an Gary Webb mit dran, sind mit dabei. Also das, was er recherchiert, das recherchieren auch wir. Das einzig Traurige daran ist, du hast es eingangs gesagt, der Film beruht auf wahren Begebenheiten. Gary Webb, er bekommt einen Journalistenpreis für seine Recherchen. Der wurde ihm aber zugesprochen, bevor eigentlich alle anderen festgestellt haben, sie mögen gar nicht, was er da entdeckt hat. Und er wird gemieden und er steht bei seiner eigenen Preisverleihung und hält ein flammendes Plädoyer für den Journalismus und wird von allen Seiten geschnitten, fast schon ausgelacht. Nur seine Frau ist es, die noch zu ihm steht. Er ist auch dann entlassen worden aus dieser Zeitung und hat sich ein paar Jahre auf den Tag genau nach seiner Entlassung das Leben genommen. Unter mysteriösen Umständen hat er sich mit zwei Schuss erschossen. Darauf bezieht sich eben auch der Titel, also Kill the Messenger. Also am Ende ist derjenige tot, der ja eigentlich nur die Botschaft überbracht hat, der diese Geschichte aufgedeckt hat. Der Film versucht, so ein investigatives Journalistendrama zu sein. Ich komme gerade aus Venedig vom Filmfestival, da lief ein Film, auch in dem es um investigative Journalisten geht, die beim Boston Globe Anfang der 2000er eine Missbrauchsgeschichte in der katholischen Kirche aufgedeckt haben. Spotlight heißt der Film. Und wenn man diese beiden Filme miteinander vergleicht, dann ist das wirklich einmal sehr, sehr gut mit Spotlight und dann einmal doch leider sehr, sehr schlecht mit Kill the Messenger. Also wer auf solche Filme steht, würde ich einfach in dieser Woche sagen, warten, bis Spotlight rauskommt.
Das sagt Anna Wollner. Wir nehmen also mit, Kill the Messenger muss man nicht machen. Night of Cups kann man sich auch sparen. 45 Years hingegen, absolute Empfehlung. Ich danke dir, Anna.
Vielen Dank.
Die Kinotipps bei Detektor FM.